Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Regula Schellenberg, Geschäftsführerin der Schellenberg-Gruppe, und der Schriftsteller Alain-Claude Sulzer. Sie sprechen über die Zensur von Büchern, den Wert des Gedruckten und das Führen eines Familienunternehmens. Die Fragen stellen der stellvertretende Chefredakteur Lukas Leutzinger und ich, Ronny Grob.
Regula, du bist verantwortlich dafür, dass unser Printheft gedruckt wird und die hohen Qualitätsansprüche unserer Leser erfüllt. Was ist das Wichtigste dabei?
Das Wichtigste ist, dass die Kunden zufrieden sind, dass wir genau das Produkt so produzieren, wie es der Kunde wünscht. Dass man natürlich auch fristgerecht liefert, vor allem bei so Magazinen, dass sie dann pünktlich beim Kunden sind. Es gibt nichts Schlimmeres, wie auch bei den Tageszeitungen, wenn die zu spät dann erscheinen oder so Magazine. Also sicherlich die Qualität und dass es zeitlich passend beim Kunden ankommt.
Was druckt ihr sonst alles?
Wir drucken eben nicht nur, wir haben sehr sehr eine breite Dienstleistungspalette. Die ganze Werbetechnik machen wir auch, also von Roll-ups über Bodenbeschriftung, Fensterbeschriftung, Autobeschriftung. Und seit neuestem haben wir, als wir an der Drupa waren, das ist so eine Messe, so eine Druckermesse, sage ich mal. Und dort haben wir einen Laser gefunden, wo wir jetzt neu auch Gläser und solche Sachen lasern können, also nicht nur drucken. Also wir machen über Kartonagen und eben normale Bücher oder Flyer oder wirklich praktisch alles. Das ist auch unser Slogan, so geht nicht, gibt's nicht. Eigentlich praktisch alles können wir abdecken.
Alle, wie wichtig ist dir das Gedruckte?
Sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lese zwar Zeitungen digital, aber Bücher schaffe ich nicht. Ich habe den Kindle, den ich mir einmal besorgt habe, nach einem Tag wieder zurückgeschickt, weil es mir einfach zu weit vom Buch entfernt war. Also Bücher gedruckt, das ist mir wirklich extrem wichtig. Zeitungen eher nicht, kann ich darauf verzichten, ganz ehrlich gesagt. Zeitschriften ist wieder was anderes, weil die natürlich ihr bestimmtes Format und ihr bestimmtes Aussehen haben.
Mhm. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich lese die Zeitung im Print und die Bücher auf dem Kindle.
Ja. Ich weiß nicht. Ja, also mir ist es einfach das Digital. Also ich hätte jetzt darauf gewartet. Vielleicht gibt es das ja inzwischen, aber ich glaube, es gibt es nicht. Einfach auf etwas, was das Buch zumindest imitiert bis zum gewissen Grad. Also bei mir beim Kindle fing es damit an. Ich weiß nicht, vielleicht ist das anders. Ich glaube, es gibt nichts, was dem Schutzumschlag ähnlich ist. Ich finde, die Farbe ist anders. Also mir fehlt wirklich der Schutzumschlag. Ja, ich finde, es ist vom Buch zu weit entfernt. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren, sollte die Technik inzwischen fortgeschritten sein.
Wie liest du?
Aber jemand muss ja übrigens die Bücher auch kaufen und lesen. Also warum soll ich zum Kindle greifen, wenn es solange es ein Buch gibt?
Ja, ich lese logischerweise Buch immer noch in Papierform, weil die Haptik, das Blättern, das Gefühl des Blätterns, und das hat eigentlich eine ganz andere Emotion. Yeah. Und auch die Sachen, die schnelllebig sind, das ist klar, das liest man heutzutage online, aber so Bücher, ich finde es auch interessanter, wenn du einen Film schaust, dann hast du wenig Fantasie. Und in einem Buch, da kannst du deine persönliche Figur dann erschaffen, wie die dann für dich aussieht. Und es ist so viel, habe ich Bücher gelesen und die verfilmt. Und da war ich extrem enttäuscht, weil ich mir die Charaktere darin ganz anders vorgestellt habe.
Ja, es kommt auch dazu, dass zur Haptik gehört natürlich auch, dass man also weiß, wie dick ist das Buch, ist es dick, ist es nicht so dick, wie weit bin ich, das kann ich digital, natürlich kann ich mir das ausrechnen, wenn da unten steht Seite 180 und ich weiß, es hat 400, aber es ist toll, es bleibt immer ein gleich dünnes oder gleich dickes Buch und das ist der Unterschied, ja. Was die Filme angeht, Annie Proulx hat damals bei der Verfilmung von Brokeback Mountain gesagt, und das finde ich sehr richtig, am besten möglichst eine ganz kurze Novelle nehmen und sie verfilmen, damit dem Regisseur noch was dazu einfallen kann, aber nicht ein dickes Buch nehmen und es dann eindampfen müssen auf einen ganz kurzen Film. Das finde ich eine logische Sache. Ich weiß aber nicht, ob Filmproduzenten jemals Novellen oder Kurzgeschichten lesen sollten, sie vielleicht wirklich tun. Dann haben sie noch was für ihre eigene Fantasie zum Entwickeln und keine unzufriedenen Zuschauer.
Aber viele haben auch hohe Ansprüche und liefern dann nicht. Jemand hat mir mal gesagt, ich solle mal darauf achten, in der U-Bahn zum Beispiel oder im Bus, wenn ich Leute sehe mit Büchern, auf welcher Seite sie sind. Und seit ich schaue, habe ich wirklich wahnsinnig viele Leute gesehen, die auf den ersten 10 Seiten sind. Also Leute nehmen sich immer vor, große Bücher zu lesen und dann einige kommen dann nicht weit oder dann nehmen sie ein anderes. Aber das ist nur eine Beobachtung.
Also ich stelle eher fest, dass überhaupt gar keiner mehr ein Buch in der U-Bahn liest. Ja. Und wenn, dann doch, aber das gibt schon. Ich sehe doch oft Leute ganz, ganz dicke Schmöker lesen, diese speziellen Bücher, die ich nicht kenne, deren Autoren ich nicht kenne. Sie haben diese ganz dicken Bücher.
Die Thriller.
Ja, genau, was auch immer es sind. Ja, sehe ich oft lesen. Eher Frauen als Männer. Ist aber grundsätzlich so natürlich.
Weißt du denn, wie deine Leser deine Bücher lesen? Also lesen Sie sie auf Papier?
Das weiß ich nicht, aber ich denke, es wird da sein, wo, so wie es überall ist. Es gibt eine Statistik, nach der lesen, glaube ich, ja relativ wenig. Das hat ja nicht sehr viel zugenommen. Ich glaube, so und so viel Prozent, vielleicht 20% oder so, lesen digital und der Rest liest Bücher weiterhin so. Das hat sich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren nicht wahnsinnig verändert.
Aber sind ihr jetzt in einem Podcast? Hört ihr auch Podcasts? Ist das eine neue Form, die ihr hört? Eher nicht?
Eher nicht so. Aber ich bin schon kein Mensch, der Hörbücher liest. Und der Podcast geht wahrscheinlich eher so in die Richtung. Es ist eine Frage der Zeit, ganz ehrlich gesagt. Für einen Podcast muss ich mir Zeit nehmen und so wie ich mir fürs Radio hören Zeit nehmen müsste. Und dafür sind mir viele Sachen oft zu lang.
Das ist auch so ein bisschen das Format, das ist eher zu lang, wenn die Podcasts kürzer sind, dann habe ich mir auch schon einige angehört, aber wenn sie zu lange sind, dann je nachdem vielleicht nebenbei, so eben wie beim Radio hören, das schon, aber jetzt nicht bewusst. Aber ich sollte das vielleicht ein bisschen
beim Wäsche bügeln oder beim Autofahren?
Ja, beim Autofahren zum Beispiel, so könnte ich mir das vorstellen, ich bin auch viel unterwegs und dann könnte ich das so nebenbei.
Also ich mache das oft, so 3-4 Stunden Podcast und dann halt in Passagen und wenn ich denke, jetzt habe ich es dann gehört, dann höre ich den nächsten Podcast.
Ja, ich fahre einfach zu kurz Auto.
Nee, ich nicht, ich wäre das
immer eine halbe Stunde. Immer eine halbe Stunde oder in der Schweiz und da ist man so schnell.
Ja, genau, so schnell da.
Ja. Anne, du hast gerade einen neuen Roman veröffentlicht, Fast wie ein Bruder. Wie kommst du zu den Geschichten für deine Bücher?
Ach, auf ganz unterschiedliche Weise. Bei dieser Geschichte, bei diesem Roman, man wird diese Frage natürlich oft gestellt, wie kam man zu dieser Geschichte, muss ich schlichtweg passen, weil ich mich einfach absolut nicht daran erinnern kann. Ich müsste mir irgendwas zusammenreimen. Ich weiß wirklich, irgendwann mal hatte ich die Geschichte und habe das dummerweise dann nicht aufgeschrieben für die Nachwelt. So, jetzt ist mir die Geschichte eingefallen. So, das ist so beim nächsten Roman oder beim vorherigen Roman könnte ich es sehr viel klarer belegen oder wie es dazu kam. Im jetzigen Fall weiß ich es wirklich nicht mehr.
Der Roman hat bereits vor der Publikation für Diskussionen gesorgt. Der Basler Fachausschuss Literatur, den du um Unterstützung angefragt hattest, störte sich am Wort Zigeuner, das du verwendet hast. Was ist genau passiert?
Soll ich das wirklich in aller Breite ausführen?
Nein. Vielleicht in 2 Minuten.
In 2 Minuten. Also ich habe einen Antrag gestellt über einen Werkbeitrag und habe einfach die Seiten, die ich hatte, einfach die ersten 20, ich hatte vielleicht 40 Seiten und die ersten 20 waren einfach am ausgearbeitetsten, die habe ich dahin geschickt und da kam eben eine Szene vor, in der Zigeuner vorkommen, in Anführungszeichen sage ich jetzt. Das Ganze ist in der ersten Person, zum ersten Mal habe ich überhaupt einen Roman geschrieben, der in der ersten Person, also ist nicht der Autor sagt, benutzt diese Worte, sondern ganz offensichtlich der Ich-Erzähler. Und das hat dem, wie ich zuerst dachte, der Jury nicht behagt. Ich musste ja davon ausgehen, weil die Jury hat mich angefragt, ich soll doch bitte mal sagen, warum ich dieses Wort so oft verwende. Ich wüsste doch, dass das vom Duden bla 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 und so weiter als diskriminierend bezeichnet wird und so. Und dann habe ich sehr schnell reagiert auf die Jury. Ich habe ja, es wurde ja quasi mir von der Jury so, wurde mir das abverlangt. Und dann habe ich sehr schnell zurückgeschrieben, ich würde mein Gesuch zurückziehen, weil ich einfach einer Fachjury, ich weiß nicht mehr, ob ich das geschrieben habe, zutrauen müsste, dass sie das sehen kann, was das für ein literarisches Mittel, was ich hier anwende. Und eine Jury, die das nicht sieht, von der will ich auch quasi kein Geld haben. Damit war für mich die Sache erledigt. Dann ging das kam das ins Rollen. Ich habe mir es doch nicht ganz gefallen lassen. Ich habe es dann 2-3 Medien geschickt und habe gedacht, okay, wenn einer was macht, ein Medium, dann soll es an die Öffentlichkeit. Wenn es niemanden interessiert, dann ist die Sache für mich jetzt erledigt. Und die NZZ am Sonntag hat halt dann daraus eine Geschichte gemacht und daraus ist eine Geschichte geworden. Kann man nichts machen. Pech für das Kulturamt Basel-Land, Basel-Stadt, Basel-Land. Ja.
Weil Eva Menas hat dann über den Fall geschrieben, die Vorsitzende oder ihre Vorgesetzte Katrin Gröbel muss zurücktreten, wegen erwiesener literarischer Inkompetenz.
Ja, aber die ist natürlich nicht zurückgetreten. Niemand tritt zurück. Es ist ja, ich muss sagen, innerhalb der Jury, ich muss dazu sagen, es war eben nicht die Jury, wie ich dachte, die diesen, wie ich empfinde, Fauxpas gemacht hat, sondern es war tatsächlich das Amt, was über die Jury hinweg entschieden hat, was sie qua Amt auch darf. Das ist so in den Statuten. Das wussten aber vielleicht viele von der Jury nicht, dass nicht letztlich sie das letzte Wort haben, sondern wie so oft hat die Politik das letzte Wort. Und das ist tatsächlich problematisch. Darüber kann man dann, also in einem anderen Zusammenhang könnte man reden. Ja, es ist niemand zurückgetreten.
Aber das Problem hätte es ja gar nicht gegeben, wenn es nicht irgendwelche überdotierten Kulturbeamten gäbe, die sich da einer Sache annehmen, die gar nicht ihre Sache ist.
So ist es. Ich meine, Sie können ja theoretisch abwarten, wenn ein Buch erschienen ist. Ich bin ja nicht ein total unbekannter Autor, von dem man ganz Schreckliches erwarten müsste. Sie könnten ja abwarten, was dann passiert. Und dann gibt es halt vielleicht eine öffentliche Diskussion. Und vielleicht, Sie hatten wohl Angst, dass wenn es eine öffentliche Diskussion gegeben hätte, dass man dann sagen würde, oh Gott, es werden hier Steuergelder eingesetzt und so weiter und so fort. Also mir war es ja eine Lehre und für mich ist es auch wie so ein Befreiungsschlag. Ich werde einfach nie mehr in meinem ganzen Leben, das ist jetzt auch nicht mehr so endlos lange, mich um irgendeinen solchen Förderbeitrag bewerben. Schluss aus. Das ist eine sehr komfortable und angenehme Situation, muss ich sagen.
Und dann wirst du allein von den Einnahmen deiner Leser
von dem, was ich habe, ja.
Musstest du auch schon wegen Zensur die Druckmaschinen stoppen oder wegen irgendwelchen? Ja. Der Staat schon angerufen und gesagt, stop the press?
Nein, also das schon nicht, aber es gibt immer wieder mal Korrekturen, da haben Kunden, oh, ich habe gemerkt, das hat noch einen Fehler und wir sind schon im Druck und dann ja, passen wir halt an und drucken das dann nach. Es gibt schon Leute, die dann im Nachhinein noch kommen, wenn wir schon am Drucken sind, aber jetzt weniger so politisch, weil wir ja nicht für den Inhalt verantwortlich sind, sondern wir drucken auf das, was wir bekommen. Die Verantwortung liegt beim Autor, nicht bei uns.
Gibt es denn dafür auch eine Versicherung, wenn das passiert? Oder was war der größte Schaden, der schon mal so angerichtet worden ist?
Es ist ja nicht unser Schaden, weil der Kunde ja dann sagt, er hat noch eine Anpassung, dann bezahlt er das ja auch. Also es ist ja kein Schaden.
Ja, für den so Kunden? Gesehen.
Ja, für den Kunden. Ob der eine Versicherung hat, weiß ich nicht. Aber für uns ist ja dann kein Schaden in dem Sinn entstanden.
Aber gab das schon, dass ihr etwas einstampfen mussten, eine ganze Auflage? Oder?
Ja, wo dann eben der Kunde gemerkt hat, wo wir dann schon gedruckt hatten, das ist ein Fehler.
Aber ein Fehler welcher Art, weiß man das? Also ein Fehler, wo man ihn hätte juristisch belangen
können? Es war schon, glaube ich, eine Legende, eine Bildlegende, wo falsch war. Und dann kannst du das natürlich so, wenn dann da steht der Müller und dann ist der Meier auf dem Foto, ist ein bisschen doof. Ja, und dann mussten sie es einstampfen. Ich finde es dann immer schade.
Früher hätte man so eine Korrigenda vorne, Erratung reingemacht, oder? Herr Müller ist gar nicht Herr Müller, sondern Herr Meier, Seite sowieso.
Genau, so als Witz. Aber nee, die wollten das nicht. Das wurde dann nochmal produziert.
Aber stellt ihr generell eine abnehmende oder eine zunehmende Sensibilität für irgendwie Inhalte, die einem nicht passen oder die unerwünscht oder unkorrekt sind, fest?
Ja, das stellen wir natürlich alle fest, oder? Das ist sozusagen das tägliche Brot und die einen werden das von sich weisen, das sei gar nicht so, die anderen nicht. Also ich habe damals den Vorwurf der Zensur erhoben und ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich habe das auch ein bisschen zurückgenommen. Wobei, ja gut, also darüber könnte man sich streiten. Aber was es natürlich mit denjenigen macht, also mit die zum Beispiel so, also was auch diese Geschichte jetzt, würde ich mal sagen, nach sich gezogen hat, ist, dass natürlich sich nicht nur in Basel, sondern überall sich jeder dreimal überlegt, natürlich welche Stelle er einreicht bei so einem Gesuch. Das ist dann Selbstzensur, würde ich sagen. Das heißt, dass manche Autoren, denke ich, eine erhöhte Aufmerksamkeit auf sich selbst, auf das haben, was sie schreiben, wenn sie denn unbedingt zu ihrem Geld kommen wollen. Weil das ist jetzt wirklich ein Stolperstein. Also ich hätte dieses Geld, es waren, glaube ich, zwischen 20.000 und 30.000 Franken, die hätte ich bekommen, wäre das Wort nicht drin gewesen. Beziehungsweise wäre ich dorthin gegangen und hätte ihnen jetzt ganz genau erklärt, wie es sich verhält in der Literatur, dass es Erzähler gibt, dass es Ich-Erzähler gibt, dass die manche Worte benutzen. Ja, so ist es aber. Also ich meine, das ist, was man von mir erwartet hatte. Und ich weiß auch, die Amtsleiterin von Basel-Land, da müssen wir jetzt doch wirklich unterscheiden, ich will jetzt die von Basel-Stadt gar nicht so. Die stand sozusagen immer in der Öffentlichkeit, aber die hat ja auch gesagt, nein, sie will mit mir gar nicht. Es hat eine GPK gegeben, das Parlament hat das gemacht und die hat gesagt, die will mit mir gar nicht sprechen. Also für sie war die Sache klar. Und ich denke schon auch, das hat was damit zu tun, sie spricht mit ihren Leuten und halt nicht mehr mit so Leuten wie mir. Ich wachse nach oder Autoren wachsen immer nach. Es gibt immer jemanden, der den Leuten eher in den Kram passt als nicht. Und ich würde jetzt auch sagen, das ist jetzt alles kein literarisches Kriterium mehr. Das hat auch nichts mehr mit Rezeption zu tun. Das sind Empfindlichkeiten von Menschen, die, also tatsächlich auch, würde ich jetzt mal sagen, genrefern sind. Also die das gemacht hat, kommt aus der freien Theaterszene. Die hat mit Literatur weiter nichts zu tun. Es ist jetzt die Frage, sollen wir jetzt einfach sozusagen die Begutachtung solcher Sachen einfach jedem überlassen, jedem, der auf dieses oder auf jenes empfindlich ist, oder, also sollen wir völlig davon weggehen, quasi derjenige, der was vom Drucken versteht, der soll was vom Drucken verstehen und der von Literatur soll darüber urteilen, oder soll jeder über alles urteilen? Ich glaube, wir gehen möglicherweise eher so ein bisschen in die Richtung.
Ja, vor allem wollen wir nicht, dass die Beamten uns sagen, über was wir reden und schreiben dürfen, oder? Und das, was du vorher erwähnt hast, ist ja auch Journalisten bekannt oder allen Leuten, die publizieren, diese Schere im Kopf. Also wenn man eigentlich publiziert, dann weiß man, es kann ja auch nur ein Tweet sein oder ein Posting. Wenn man weiß, dass das gibt Ärger, dann überlegt man sich viermal, ob man es macht, oder? Das ist zum Teil auch hilfreich, aber es ist auch eine Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit und das muss man sich schon gut überlegen. Ich glaube, die Welt ist am freiesten, wenn es am wenigsten Regeln gibt, was man sagen kann, und man sollte sehr viel sagen können und sehr viel publizieren und auch sehr viel drucken können.
Wenn man allerdings jetzt sieht, was in Amerika alles so gesagt wird an Verschwörungstheorien gegen die, dann wird es einem natürlich auch ganz schwindelig, oder? Also ich meine,
das ging dir dann auch zu weit?
Also, ja, aber es ist ja alles möglich. Man kann ja bei Twitter, man kann ja sowieso, solange Elon Musk das für gut hält.
Ich habe das vor allem in der Corona-Zeit erlebt, so die verschiedenen Lager. So, was ist richtig, was ist falsch? Also so, das ist, in der Zeit ist mir das wirklich extrem aufgefallen. Und dort musst du auch, je nachdem, mit wem du gesprochen hast, so aufpassen, was du sagst, hast du dann wirklich auch so ein bisschen die Hemmschwelle, so, wie ist jetzt die Einstellung, vor allem das Thema mit dem Impfen, das war dann so recht, wurde dann kontrovers diskutiert, also das ist auch so ein ähnliches Thema, wo man ein bisschen so Berührungspunkte hatte mit den ein oder anderen.
Ja, aber eigentlich möchte man ja in einer Gesellschaft leben, in der sich jeder möglichst ohne Angst und frei äußern kann.
Ja, wobei das freie Äußern natürlich gerade bei den sozialen Medien ja dann eben auch sehr, das freie Äußern dann sehr schnell sehr viel mit Angst zu tun haben kann, weil ja Leute, die meinetwegen jetzt irgendwas in Anführungszeichen Falsches gesagt haben, dann eben, was weiß ich, also quasi mit Meinungen überhäuft werden, mit Hass, mit Verfolgung und so weiter. Also das ist, ich weiß nicht, beim Buch ist es wieder was anderes, beim Gespräch ist es nochmal was anderes. Aber wir wissen natürlich, dass Meinungsäußerungen heute extrem genauer oder anders beobachtet werden, als das jetzt vielleicht vor 40 Jahren der Fall gewesen wäre.
Ich glaube einfach auch, die Gesellschaft ist viel mehr, noch mehr am Bewerten. Immer so. Das Bewerten ist allgegenwärtig. Jeder wird bewertet, was er macht, was er sagt, was er tut. Und deswegen ist man da viel vorsichtiger. Und früher hatte man da die Probleme nicht, ja, da das nicht irgendwo gestanden ist, wo man das nachvollziehen kann. Aber das war dann gesagt und dann war es gesagt. Und es stand nicht irgendwo, wo noch hunderte Leute das kommentieren können und dann sich gegenseitig hochschaukeln. Also das ist sicherlich schwieriger geworden in der jetzigen Zeit.
Es gab früher das, was es heute, also gut, jetzt heute gibt es die Kommentare, früher musste man sich noch hinsetzen und einen Leserbrief schreiben, da gab es, glaube ich, auch eine Leserbriefredaktion, da wurde das nochmal angeschaut. Dann
war auch direkt in den Papierkorb geworfen.
War natürlich auch zensiert, ja klar, das gab es da natürlich auch. Aber das war, und es gab, ich weiß, in Basel gab es dann den, es gab dann gewisse Leute, die immer zu Leserbriefe geschrieben haben und eben wahrscheinlich so und so viel Prozent kam durch, andere wurden dann wahrscheinlich auch zurückgeschickt, ja.
Ja, die Meinungsäußerungsfreiheit ist ja natürlich auch in den Verfassungen. Also bei uns ist, für uns ist sie garantiert und für die Amerikaner natürlich noch sehr viel mehr mit dem First Amendment, oder? Also das natürlich, deswegen ist natürlich Meinungsäußerungsfreiheit in den USA natürlich ein noch wichtigeres Thema. Und auch die Diskussion dadurch ist natürlich wichtig. Und man muss ja auch sagen, was da in der US-Verfassung steht, ist ja auch extrem, ist ja radikal. Also es ist extrem freiheitlich, das hält man fast nicht auf. Dass die USA das jetzt 200 Jahre, 250 Jahre ausgehalten hat, ist eigentlich ein Wunder.
Ja, aber ich meine, die Verfassung ist zu einer Zeit geschrieben worden, in der es einfach diese Medien nicht gab, wo man sich eben fragen müsste, ob man sich dem anpassen kann oder ob man es einfach laufen lässt. Man kann es auch, weiß ich nicht, man kann es auch einfach laufen lassen, man kann sich ja auch aus dieser Sache herausziehen. Und ich meine, wenn jemand wirklich glaubt, dass mit Laserstrahlen die Wolken quasi so gerichtet werden, dass sie genau dort, wo die Republikaner wohnen, damit möglichst viele sterben, die dann nicht für Trump wählen können, bitte, ja, wenn man das glaubt. Ich meine, es tut mir leid, wenn man sowas glaubt. Was soll ich sagen? Ich glaube es nicht, aber ja.
Aber die Welt hält es recht gut aus, scheint mir.
Werden wir mal sehen. Also zumindest lebt natürlich die Presse zu einem großen Teil davon, dass wir uns das auch immer wieder anhören müssen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch darauf verzichten, jeden Tag dreimal darüber in allen möglichen Medien, also in der Süddeutschen, in der FAZ, in der Basler Zeitung, in der BZ, in der NZ, wird das ja alles dann zum tausendmal wieder gekreut. Also da, das wäre jetzt nicht unbedingt Zensur, wenn ich es nicht dort auch noch lesen müsste. Also.
Regula, wie bist du zur Geschäftsleiterin der Schellenberg-Gruppe geworden?
Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist ein Familienbetrieb. Also mein Großvater hat dieses Unternehmen gegründet in der ersten Generation. Mein Vater in der zweiten und ich bin jetzt die dritte, die Nachfolgerin. Bin eigentlich im Geschäft eigentlich groß geworden, war in allen Abteilungen, habe wirklich überall reingesehen. Das war für mich immer wichtig, gesagt habe, wenn man einen Familienbetrieb hat, dass man das auch weiterführt. Weil ja, das gehört dazu und ich hätte es schade gefunden, wenn mein Vater, mein Großvater so viel Herzblut investiert hätten und das nicht weitergehen würde.
Also sich auch durchsetzen müssen gegen deine Brüder vielleicht, oder?
Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Meine Schwester ist nicht mehr im Betrieb, mein Bruder ist noch im Betrieb, aber er hatte nie die Ambition, das Geschäft zu übernehmen. Und deswegen muss ich da nicht groß mich durchkämpfen.
Wie lange machst du das denn schon jetzt als Chefin?
Seit 2019 bin ich Geschäftsführerin und im Betrieb bin ich seit 20 Jahren. Also jetzt nächstes Jahr.
Und es war immer klar, dass du das machen würdest oder gab es auch mal die Frage, was ganz anderes zu machen?
Also eigentlich war es schon relativ schnell klar. Also ich wurde aber nicht irgendwie, du musst was jetzt machen, sondern ich habe da verschiedenste Sachen mir angeschaut und habe gesagt, ja, das geprüft. Ich war dann, habe dann auch probehalber war ich da und habe ich gesagt, dass Kunst und das mit dem Papier etwas zu produzieren, das man nachher in der Hand halten kann und nicht, man ist vor dem Computer, man war da den ganzen Tag arbeiten, aber am Schluss hat man wie kein Produkt in der Hand. Und das hat mich eigentlich immer schon fasziniert, dann etwas in der Hand zu haben am Schluss des Tages.
Da muss ich auch etwas sagen, dass ich, ich arbeite immer am Bildschirm, ich schreibe kaum etwas von Hand, ich mache wirklich nur Notizen und selbst die mache ich inzwischen mein iPhone normalerweise. Aber es ist immer ein Riesenunterschied oder ein sehr großer Unterschied, wenn ich etwas ausdrucke und es dann lese, als wenn ich es auf dem Bildschirm habe. Das ist für mich immer merkwürdig, und aber ich konstatiere es, ich sehe Fehler, ich lese es anders, es gibt eine andere Distanz, als wenn ich es auf dem Bildschirm habe. Es ist mir schleierhaft, warum das so ist, aber es ist so, und das geht auch nie weg. Also da kann man noch so lange und endlos lange schon am Bildschirm gearbeitet haben, ausgedruckt, vor einem liegen, passiert was anderes, und dann tut man das natürlich auch von Hand korrigieren. Ja.
Ja, das merke ich aber auch bei den jüngeren Leuten, dass sie das auch nach wie vor noch machen. Sie drucken es aus und machen dann ihre Notizen darauf, obwohl sie so digital unterwegs sind, und auch die machen das noch.
Lukas, das ist das beste Beispiel, du machst das auch, oder?
Ja, ich drucke alles aus. Nein, ich lese lieber auf Papier, und ich lese auch am Bildschirm, aber es fällt mir leichter, und wie du Alain gesagt hast, ich sehe auch die Dinge anders und lese Texte anders, wenn ich sie ausgedruckt lese als am Bildschirm.
Mhm. Aber nochmal zu deiner Firma, ihr seid ja richtig groß, du hast mir vorher gesagt, ihr habt 300 Mitarbeiter.
300 Mitarbeiter, ja.
Das ist ja riesig.
Recht groß. Wir sind auch, seit mein Vater ist eigentlich offiziell schon pensioniert, aber ist immer noch im Hintergrund unterstützen. Und er hat natürlich auch dementsprechend viel Zeit. Und dann sind wir wirklich innerhalb von den Jahren, wo ich jetzt eben seit 2019 wirklich, habe mit uns fast verdreifacht.
Von den Mitarbeitern?
Ja.
Also von 100 auf 300 Mitarbeiter?
Wow. Genau, also wir haben viele Druckereien übernommen. Und eben so auch verschiedenste Bereiche zusammengelegt, immer wieder gewachsen, mal im Werbetechnikbereich, mit dem Verlag übernommen, im Web-to-Print-Bereich. Also das ist wirklich die Breite, dass wir eigentlich wirklich alles aus einer Hand abdecken können. Das schätzen unsere Kunden sehr, dass sie nicht überall hin müssen, sondern dass sie wirklich als Dienstleister, sie kommen zu uns und wir organisieren für sie, was sie wollen. Und wenn es bedruckte, keine Ahnung was, Kaugummis sind. Also wir organisieren ihnen das, und das schätzen die Kunden wirklich, dass sie nicht, ja, dann müssen sie jetzt da bestellen oder da, sondern sie können alles bei uns haben.
Die kommen aus der ganzen Schweiz? Oder
aus der ganzen Schweiz oder auch von weiter. Also wir haben noch einen Kartenbereich, wo wir so Kreditkartenformat, so Zutrittssysteme oder so Prepaid-Karten können wir machen, so im Sicherheitsbereich, wo wir auch noch tätig sind mit RFID-Technologie, also so wirklich relativ breit aufgestellt. Und deswegen, dort haben wir auch internationale Kunden.
Wie ist die Schweiz für Unternehmen? Ein guter Standort?
Grundsätzlich schon, aber es ist natürlich auch ein teurer Standort. Also je nachdem, wenn man produzierend ist, muss man dann sich schon immer wieder mal begründen, ja, aber in Deutschland kostet das da, ja, in Deutschland sind auch die Mitarbeiter haben einen anderen Lohn und auch der Standort in der Schweiz. Aber ich schätze das sehr, dass es immer noch Unternehmen gibt, die sagen, ja, ich unterstütze die Schweiz und ich unterstütze auch den Schweizer Druckindustrie, dass sie nicht ganz ausstirbt.
Dein Verlag ist in Berlin, richtig?
Ja. Also mein Verlag ist in Berlin und ist aber ein Zweigverlag von Gibneuer und Witsch, der ein Verlag in Köln ist. Aber es ist ein vollständig, also programmatisch, ein unabhängig arbeitender Verlag, ein relativ kleiner Verlag, was gut ist, also die Wege sind auch klein. Das heißt, es gibt nicht Riesenabteilungen. Man hat sehr schnell den Ansprechpartner, so zwei, drei Leute sind für die Presse oder zwei Leute für die Presse und so zuständig für die, also es ist sehr klein, aber man hat halt den riesigen Vorteil, dass man im Hintergrund eben einen sehr großen Verlag hat, der den Vertrieb macht, der die ganzen Sachen halt mit den Buchhandlungen macht. Das ist wahnsinnig wichtig. Es gibt ganz tolle kleine Verlage und die scheitern dann am Schluss an der Kasse, abgesehen davon, dass es im Moment allen nicht gerade sehr gut geht, aber die scheitern an der Kasse eben vielleicht daran, dass sie nicht sowas im Hintergrund haben. Und zum Beispiel in der Schweiz schwer haben, aus der Schweiz rauszukommen, was die Aufmerksamkeit angeht, also in die Buchhandlung zu kommen, in die großen Buchhandlungen, in die Kettenbuchhandlungen und all sowas. Ja. Mhm.
Regula, auf der Webseite eures Unternehmens steht, dass es für dich keine Probleme, nur Herausforderungen gibt. Was sind denn aktuell die Herausforderungen?
Ja, es ist sicherlich nicht einfach, aber ich sage, welche Branche, kann man sagen, ist es einfach? Ich denke einfach, es ist wichtig, dass man immer daran glaubt und eben sich immer stetig weiterentwickelt, innovativ bleibt und nicht stehen bleibt, weil Stillstand ist Rückschritt. Man muss nach vorne schauen und immer wieder weiterentwickeln und so auf die Kunden eingehen und die Bedürfnisse abholen. Mhm. Dann kommt man voran.
Aber du bist optimistisch, dass, sagen wir, in 20 oder 30 Jahren, wenn dann vielleicht die nächste Generation am Ruder ist, dass ihr immer noch Druck.
Deswegen ist unser Slogan viel mehr als Druck. Oder wir distanzieren uns eigentlich, dass wir eine reine Druckerei sind. Deswegen auch Schellenberg-Gruppe. Wir sind eine Gruppe, wir haben digitale Medien, eben die ganze Werbetechnik. Das ist für uns wirklich wichtig, dass die Kunden wissen, dass wir nicht nur in Anführungszeichen drucken. Weil es geht voran, keiner hat eine Glaskugel. Es wird immer noch in irgendwelcher Form, vor allem sage ich jetzt mal Sachen die wie Bücher, wo kein Ablaufdatum haben. Es wird es sicherlich geben, vor allem hochwertige Produkte werden sicherlich noch gedruckt. Aber alles das Schnelllebige, wie die Tageszeitung und solche Sachen, bin ich auch der Meinung, also, da verschließe ich die Augen nicht, dass das irgendwann verschwinden wird.
Aber müsst ihr dann nicht auch gewisse Sachen rausgeben oder könnt ihr alles bei euch machen? Also diese Sicherheitssachen bei Karten, könnt ihr das alles im Betrieb machen?
Wir machen alles in-house, ja. Mhm. Wenn wir wirklich, sind recht breit, gerne mal eingeladen für eine Besichtigung. Die zwei Herren waren schon mal bei uns, ja. Genau. Gerne mal eingeladen. Nein, wir können wirklich alles abdecken und das schätzen die Kunden, wenn die mal vorbeikommen. Ah, oh, das macht ihr auch noch. Ah, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Und ich glaube, das ist wirklich so eine von unseren Stärken, dass wir nicht uns einen Bereich konzentriert haben, sondern wenn eben etwas wegfällt, hat man noch einen anderen Bereich. Und wir waren immer Vorreiter, schon mein Vater, mein Großvater, wir waren immer die Ersten, die neue Technologien im Betrieb eingebracht haben und versucht haben. Einen der Ersten, die eine Digitaldruckmaschine haben, haben sie meinen Vater belächelt. Ah, Digitaldruck, das kommt doch nicht. Und jetzt haben alle die, und jetzt geht es genau in die andere Richtung. Jetzt werden, es ist eine sehr interessante Branche, weil sie eben so schnelllebig ist. Ja. Und man kann nicht einfach 100 Jahre dasselbe machen. Und das finde ich genauso spannend, dass man sehr innovativ sein muss, weil sonst verliert man.
Gibt es irgendwas, was sozusagen im Druckereigewerbe, gibt es etwas, was immer gleich geblieben ist? Also so wie so ein Grundstock.
Was immer gleich geblieben ist. Ja, habe ich eben, dass die Informationen in irgendwelcher Form auf irgendwelchen Medien dann gedruckt werden. Das ist der Kern ist derselbe. Aber das Ganze rundherum, was ich gemerkt habe, dass es die Menschen viel mehr Wert darauf legen. Zuerst war es wirklich so immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann wurde wieder abgespeckt, dass es günstiger wurde. Und jetzt geht es wieder eine Kehrtwende, dass die Leute wieder mehr anfangen, die Produkte zu veredeln mit Folienprägung und ein bisschen. Sie machen weniger Auflage dafür das, was sie machen, in höherer Qualität, würde ich sagen. Es ist so wie ein Hype, es ging hoch und jetzt gehen die Auflagen runter, aber die Qualität nimmt eher wieder zu.
Ja, und die Auflagen waren ja wahrscheinlich auch zum Teil einfach zu hoch, weil das gar nicht dann wegging, oder? Und dann lagerte es irgendwo.
Eigentlich nicht. Aber was wir gemerkt haben, dass wirklich das Flyern, das wird jetzt weniger gemacht. Also sie machen viel bewusster Werbung, zielgruppenorientierte Werbung. Das spüren wir schon. Die ganzen Mailings nehmen zu. Aber die Massenversande, die werden immer weniger, je länger mehr. Das merken wir auch.
Stichwort Familienbetrieb, ist denn für die vierte Generation, steht in den Startlöchern?
Nee, ich habe keine Kinder und leider meine beiden Geschwister auch nicht. Mhm. Aber ich habe zwei Patenkinder, ja, die beide im Betrieb arbeiten.
Neffen und Nichten?
Nee, eben nicht.
Eben nicht, ja.
Nee, sie sind einfach von Kollegen, und die arbeiten aber beide im Betrieb. Der eine ist Polygraf. Und der andere ist im KV.
Ja, und die werden jetzt eigentlich so, man schaut, ob man die aufbauen kann. So.
Ja, wäre interessant. Aber mein Bruder, vielleicht kommt es bei meinem Bruder zu meinem Nachfolger, aber das weiß man nie. Und für mich ist es auch wichtig, ich möchte niemanden zwingen, sondern es sollte wirklich freiwillig sein, dass es ihm gefällt. Weil wenn es einem nicht gefällt, was man macht, dann macht man es nicht mit Herzblut und dann bringt es auch nichts.
Ja, und du stehst jetzt auch noch nicht direkt vor der Pensionierung, also
nee,
noch nicht gleich ein Thema.
Nee, und ich glaube, ich muss noch ein paar Jahre länger arbeiten, mal schauen, ob wir überhaupt noch die Pensionierung genießen können.
Ja.
Wenn es so weitergeht, werden wir bis wir umfallen arbeiten.
Ja. Für Schriftsteller und Journalisten gibt es ja eigentlich keine Pension.
Ja, für Journalisten wahrscheinlich eher. Manchmal bei den wenigen, dadurch, dass es wahrscheinlich immer weniger Stellen gibt, also für Journalisten, also sage ich jetzt mal so. Es gibt auch etliche, die dann quasi, wenn sie weg sind, sind sie weg mit 65. Bei Schriftstellern ist es nicht so. Ich kenne keinen Schriftsteller, der gesagt, doch, es hat, gibt natürlich, Philip Roth hat irgendwann mal gesagt, so, ich schreibe jetzt keine Bücher mehr, da war aber weit über 70. Das kann passieren, aber ich kenne sonst niemanden, der mit 65 aufhört. Da fängt man ja unter Umständen erst so richtig an vielleicht.
Also du hast noch lange nicht genug?
Nein.
Das nächste Buch schon?
Ja, muss ich jetzt auch gerade sagen.
Ja, klar. Also das ist natürlich, also der ideale Zustand für mich ist immer der, dass ein Buch rauskommt oder dass wenn ein Buch rauskommt, dass ein anderes schon, dass ich schon dabei bin, am anderen schon relativ weit schon bin. Das muss nicht unbedingt schon weit geschrieben sein, aber sagen wir mal weit gedacht sein. Das ist ein beruhigendes Gefühl. Also ich hatte nie, also es war nie so bei mir, dass ich, dass ein Buch rauskam und ich sozusagen da saß und mir gesagt hat, oh Gott, wird mir jemals noch mal was einfallen. Mir fällt nicht extrem viel ein, aber auch nicht extrem wenig. Das heißt, es reicht immer gerade. Es fällt einem vielleicht viel ein, aber es gibt relativ wenig, von dem man dann auch ziemlich schnell merkt, ja, das taugt dazu, ein ganzes Buch zu sein.
Du hast schon immer davon geträumt, Schriftsteller zu werden.
Ja, ich wollte immer Schriftsteller werden. Also ich gehöre nicht zu denen, die, was vielleicht der bessere Weg ist oder der gescheitere Weg eigentlich. Oder gescheit ist es ja keine Entscheidungsfrage. Aber ich finde es eigentlich besser, wenn jemand mit 25 oder 30 plötzlich sich hinsetzt und sagt, ich muss jetzt schreiben. Als wenn jemand wie ich mit 15 oder so schon weiß, er will Schriftsteller werden. Das ist aber ein Alter, in dem man überhaupt gar nichts zu sagen hat. Also ich jedenfalls hatte gar nichts zu sagen. Es war mehr so eine wie so ein Idealberuf, so wie Teenager Schauspieler werden wollen oder Filmstar oder was auch immer, wollte ich Schriftsteller werden. Das hatte sicher auch was mit meinem Elternhaus zu tun.
Wollte ich gerade fragen, von wo kommst
du? Ja, ich bin mit Büchern aufgewachsen, meine Eltern haben gelesen und so. Aber wie gesagt, eigentlich ist das nicht unbedingt der Idealzustand, weil es hat dann wirklich gedauert. Ich habe zwei sehr junge Hörspiele geschrieben, aber das fand quasi wie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also da gab es keine Reaktionen, oder kaum. Das war eine spezielle Schicht, die Hörspiele gehört hat. Ich weiß gar nicht, das ist ein Genre, was es quasi gar nicht mehr gibt oder sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Damals war das noch mehr vertreten. Aber dann hat es doch gedauert, bis ich 30 war, bis ich endlich mal ein Buch hatte. Und das war jetzt auch nicht unbedingt das ideale Buch, das ich mir gewünscht hätte zu schreiben. Ja.
Die Themen, die kommen einfach.
Die Themen kommen einfach. Also ja, kommen, ja.
So wie bei mir vorher. Ist einfach so.
Ja.
Und kannst du schon sagen, warum es im nächsten Buch?
Nein, das kann ich nicht. Es ist aber eher, das kann ich sagen, es ist eher ein historischer Stoff wieder. Es hat was mit Musik zu tun. Beim vorletzten Buch habe ich einen Roman über die Goncourt geschrieben, über die Brüder Goncourt. Da habe ich sogar, was ich sonst eigentlich nicht tue, habe ich vorweg sogar schon relativ viel, nicht über die Form, aber ich konnte darüber reden. Weil das sind historische Figuren. Und wenn man über historische Figuren schreibt oder selbst wenn man einen Roman über sie macht, fällt es mir leichter, über die zu schreiben. Also das kann dann unter Umständen vielleicht enttäuschend sein. Also ich erinnere mich, Sigrid Löffler, eine bekannte Literaturkritikerin, jetzt inzwischen ist eine ältere Dame, der hatte ich damals von dem Projekt erzählt und ich glaube, wie sie das Buch dann gelesen hat, war sie etwas enttäuscht, weil es war weniger Goncourt in dem Roman ist weniger Goncourt drin, als sie erwartet hatte, nämlich halt nicht diese Lästermäuler, wie man sie eben bezeichnet hat, diese Tagebuchschreiber, die wirklich über alles, was sie umgeben hat, geschrieben haben, alles, also auch noch das Abgründigste, was ihnen begegnet ist. Und das ist in meinem Roman gar nicht so sehr das Thema. Darum geht es gar nicht so sehr. Ja, also da war es jetzt vielleicht nicht so gut, darüber zu reden. Ich habe Ihre Kritik angemerkt, dass sie etwas enttäuscht war, glaube ich. Aber ja, und jetzt schreibe ich einen Roman, der etwas später spielt, also um 1900, auch in Frankreich, aber sehr viel lockerer mit Figuren umgeht. Es gibt historische Figuren, aber die Hauptfigur ist nur an eine Figur angelehnt, die es wirklich gab, aber sie wird nicht namentlich so genannt. Also jetzt habe ich schon relativ viel gesagt.
Und wie lange hast du so im Durchschnitt so viel, um ein Buch zu schreiben? So kannst du so durchschnittlich sagen?
Im Schnitt entweder 2 oder 3 Jahre. Bei den Konkurs waren, das jetzige Buch ist ja ein sehr schmales Buch. Das sind ja nur, weiß gar nicht, 200 Seiten oder nicht mal. Das ist ein schmales Buch, was ja nicht bedeutet, im schmalen Buch kann man unter Umständen eben auch sehr lange arbeiten. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie sehr ich mich nicht von anderen Dingen ablenken lasse. Das heißt, andere Dinge tue, ich tue relativ viel andere Dinge und wie gut ich mich darauf konzentrieren kann, einfach daran wirklich weiterzuschreiben.
Schreibst du ein Buch oder schreibst du mehrere parallel?
Nein, also ich schreibe immer nur ein Buch. Ich schreibe ein Buch. Ich bin jetzt noch dabei, so eine Essay-Sammlung zusammenzustellen, also von Texten, die halt veröffentlicht wurden. Das ist aber was anderes. Aber ich mache noch andere Sachen nebenher. Also ich schreibe andere Sachen und ich betreue zwei, drei Projekte, also quasi mehr im Hintergrund als künstlerischer Berater. Also das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit.
Gut, ich würde sagen, wir lassen uns dann überraschen von deinem neuen Buch und bedanken uns sehr herzlich bei euch für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke.
Das war Macher und Denker. Eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.